got your back and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain tops and lowest valleys, you and I.
Herzlich willkommen bei Tierisch Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
Ich bin so aufgeregt.
Weil Alma Geburtstag hat.
Nee, morgen ist doch das Waldfest.
Das Waldfest?
Das ist ein Insider für meine Kinder. Also warum ich aufgeregt bin, erzähle ich gleich. Aber ein Teil meiner Kinder waren, als sie noch klein waren, in einer ganz tollen Kita, die sich nannte Wolke 7. Mhm. War eine private Initiative. Unfassbar tolle Erzieherinnen. Alles super nett und einfach toll. Also war so ein psychomotorischer Kindergarten, also viel draußen, viel klettern, viel irgendwie geil, ne? Wirklich geil und so. Und da hatte Milja, hatte irgendwie, da war, musste irgendwie so bei dem Theaterstück mitmachen. Und ich glaube, einer ihrer Sätze war einfach nur: Ich bin so aufgeregt, morgen ist doch das Waldfest. Und du kannst dir vorstellen, Emilia ist ja so ein bisschen militant fleißig bei solchen Sachen, ne? Mhm. Oder war sie zumindest als Kind und wollte alles perfekt machen. Und da würde ich mal sagen, dass wir gefühlte 8 Wochen Vorbereitungszeit diesen Satz 4000 Mal am Tag gehört haben. mit bedeutungsschwangerem schauspielerischem Gesicht. Und seitdem, immer wenn irgendjemand sagt, ich bin aufgeregt, kommt von einem meiner Kinder, ach, morgens ist das Waldfest. Und das seit 20 Jahren oder seit 15 Jahren, keine Ahnung. Aber das war wirklich, also wenn ich daran denke, was das für eine tolle Initiative war, ne? Also weil man jammert ja oft so über Einrichtungen und da läuft's nicht gut und da läuft's nicht gut. Und wie mega geil das einfach war. Also total auch auf die Kinder so eingehend und wenn, also wirklich so Verständnis, wie funktionieren Kinder. Und Eltern mussten sich mit einbringen, du musstest so und so viele Stunden im Jahr auch mitarbeiten, im Garten da und irgendwie so. Einfach super. Wie komme ich denn jetzt da drauf?
Psychomotorischer Kindergarten. Aber das finde ich, das klingt auch richtig gut. Da wäre ich auch gerne drin.
Ja, voll. Voll. Und auch so ganz viele, klar, weil das natürlich, es hat etwas mehr Geld gekostet als ein staatlicher Kindergarten. Aber die Betonung liegt auf etwas mehr, auch nicht wahnsinnig viel mehr. aber das Konzept war eben, dass Eltern sich auch wirklich einbringen müssen. Und dass einfach klar ist, da wird dann eben nicht der Gärtner beauftragt, sondern die Eltern müssen ran. Und das fand ich irgendwie ein super geiles Konzept.
Man kann sich auch nicht freikaufen.
Wirklich. Man kann sich theoretisch freikaufen. Man muss, ich glaube, ich erfinde jetzt, oder ich meine, es waren so 22 Stunden pro Jahr oder so musste man da mitmachen. Konnte aber, glaube ich, auch einen Zehner pro Stunde dann spenden. Und dafür wurde dann eben das entsprechend genutzt.
Noch besser wäre es eigentlich, wenn das wie Tagessätze ausgerechnet würde. Weißt du, so wie, wie vor Gericht.
Im Gefängnis. Ja. Vor Gericht.
Ja.
Aber ehrlich gesagt, also ich habe mich ein, zweimal freigekauft, weil ich auf Tour war. Aber das war dann schade. Also das war dann so etwas, wo man eigentlich gerne teilgenommen hat. Weißt du, dann haben sich so alle da nachmittags getroffen und man hat so irgendwie ein Bierchen getrunken und da vor sich hingewerkelt. Das war total, also es war einfach immer nur nett. Muss ich echt sagen. Also eine der wenigen Einrichtungen, in denen meine Kinder waren, wo ich gesagt habe, ey, das ist einfach nur geil.
Schön.
Aber ich bin auch aufgeregt wegen des Geburtstags. Mhm. Wann hatte Alma Geburtstag?
Heute.
Ernsthaft?
Ja, Alma also, wird
Leute,
heute 11 Jahre alt.
Wir zeichnen heute Dienstag auf. Und hast du eine Torte gebacken?
Nee, ich habe schon überlegt, wie wir das heute irgendwie würdig angehen können. Alma hat ja so eine strenge Diät. Ich werde auf den Fun-Faktor setzen. Sie ist aber leider auch in den letzten Tagen so ein bisschen schlapp. Ja, mal gucken. Mal gucken, was heute noch geht. Aber es ist ja auch sowieso so ein Fantasiegeburtstag, ne? Also das ist so plus minus wahrscheinlich 4-5 Tage. Das hat die Tierschutzorganisation irgendwann mal ausgewürfelt.
Also okay. Ich kenne das bei vielen Leuten, die einen Hund so aus einem Tierheim haben oder so, dass die den Geburtstag da festlegen, wo der Hund bei ihnen eingezogen ist. Also ich habe das bei manchen Fällen sehr rührend gefunden. Also ich habe mal einen Hund mit trainiert, der 4 Jahre in Deutschland draußen an einer 4-Meter-Kette gehalten wurde. Also der hat faktisch ab seines, ich glaube, 4. Monats nie mehr diese 4-Meter-Kette verlassen. Und da dann zu sagen, als der Hund befreit wurde, da ist der Geburtstag, das finde ich schon einen sehr passenden und schlüssigen Move sozusagen.
Ja, finde ich für den Fall auch. Ich glaube, ich weiß das gar nicht mehr genau. Das muss irgendwann im Oktober 2013 gewesen sein, aber ich glaube, den genauen Tag wüsste ich noch nicht mal.
Mhm. Ja, also sagen wir mal, ich könnte das bei Emma gut recherchieren, weil an dem Tag, wo sie dann einzog, habe ich ja den Kaufvertrag gemacht. Das ist ja das Absurde. Ich habe ja dann noch, also die wollten ja den Hund einfach loswerden. Dann sollte ich 200 Euro bezahlen. Wohlgemerkt, wohlhabende Leute, ne? Also wirklich keine armen Menschen oder so. Dann habe ich das auch brav gemacht, weil man mir gesagt hat, ey, auf jeden Fall Kaufvertrag machen. Dass nicht hinterher jemand sagt, du hast den Hund geklaut und sie kann ihn wieder haben. Aber da konnte ich tatsächlich recherchieren, wann der Tag war. Aber da weiß ich ja den Geburtstag tatsächlich, weil es über die Papiere irgendwie einsichtig ist.
Zum Thema geklaute Hunde habe ich noch eine Nachricht von Jenny Klemmt bekommen, die nämlich unsere diesbezügliche Podcast-Folge gehört hat. Und wie so oft guckt die Tierärztin Jenny Klemmt, mit der wir ja schon viel gedreht haben, für die, die es nicht mehr so genau wissen, übrigens, meine Spülmaschine ist fertig, es wäre schön, wenn die jemand ausräumen würde. Das hört man jetzt hier auf meiner Spur. Also wir haben mit Jenny Klemmt gedreht. Sie ist ja Tierärztin, aber eben eine besondere Tierärztin. Sie hat eine mobile Praxis und hilft insbesondere Menschen, die mit ihren Hunden auf der Straße leben. Und was sie ja doch auszeichnet, ist, dass sie auch immer mal wieder so über den Tellerrand hinausguckt. Und wir haben ja von der Geschichte mit Räuber erzählt. Räuber war ein kleiner Mix-Rüde, der entwendet wurde. Ein älterer Herr, Mitte 80, der den Hund, weil es vermutlich nicht anders ging, an den Rollator angebunden hatte, als er einkaufen gegangen ist. Als er wiederkam, war der Hund leider weg. Und Jenny Klemmt hat mir eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, das ist etwas, was tatsächlich sehr häufig vorkommt, in Berlin auch sehr häufig ist. Mhm. Die Hunde werden dann weiterverkauft an, sie sagte noch, nicht unbedingt dumme Menschen, aber gutgläubige Menschen. Und dahinter steckt aber oft auch eine Abhängigkeit, die bei den Leuten, die das machen, also bei den Täterinnen und Tätern, natürlich für auch erheblichen Druck sorgt. Das heißt natürlich nicht, dass wir das damit irgendwie entschuldigen wollen. Aber ich finde es schon gut, wenn man auch solche Aspekte miterzählt, weil es gehört zum Bild dazu. Auch solche Aktionen kommen nicht immer, passieren nicht so im luftleeren Raum.
Mhm. Naja, ich habe da zum Thema Hundeklauen ja noch einen anderen Aspekt. Das hat sich ja ein bisschen verändert, aber es war ja früher, gerade in Berlin, wurden viele Hunde geklaut. Und tatsächlich, als es noch diese massive Kampfhundszene gab, also Kampfhund, da ist gemeint, dass die Hunde wirklich zum Kämpfen eingesetzt wurden. Und dann wurde doch relativ regelmäßig mal ein harmloses Hündchen geklaut, um diesen Hund dann mal jemand zum Fraß vorzuwerfen, der fürs Kämpfen gemacht war.
Ach du Scheiße.
Ganz schlimm, ganz, 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 ganz schlimmer Gedanke, war aber nicht ganz unverbreitet, so wie ich auch.
Sag mal, ist das eigentlich Luna oder ist das ein Schaffell, was du da drapierst?
Siehst du das?
Ich habe das nur gerade so. Ja, ich habe das gerade nur so aus dem Augenwinkel gesehen, dass ich war mir nicht sicher, ob du da so ein. Ach, guck mal, ist es tatsächlich das echte Tier, das Luna-Tier? Die sitzt neben dir auf einem Sessel. Das finde ich nett.
Die sitzt neben mir auf dem Sessel, weil das Luna-Tier jetzt zum 35. Mal sich an Emmas Arsch klemmt. Also Emma liegt im Körbchen und immer wenn Luna dann zu nahe kommt, rollt Emma mit den Augen und schreitet von dannen, so nach dem Motto: Merkst du selber, ne?
Ja.
Will ich nicht. Und Luna gibt zumindest alibimäßig Ruhe, wenn ich sie dann zu mir hole, und leckt dann im Zweifel an mir blöd rum. Aber ich will natürlich vermeiden, da sind wir auch bei Hundeerziehung ab und zu, dass bei Emma ein Frustpegel steigt und die dann nach dem 30. Mal sagt, pass auf, Luna, wir hatten das jetzt schon sehr lange nicht mehr, aber wenn du so nervst, könnte ich mir über eine Entsorgung Gedanken machen.
Ja.
Das ist jetzt sehr, sehr theoretisch und sehr unwahrscheinlich, weil da kein Essen in der Nähe ist, aber ich achte schon darauf, dass die Oma und ich merke, dass Emma wirklich immer mehr omahafte Züge kriegt, da auch nicht zu sehr genervt wird. Schließlich der Kreis zum Geburtstag. Ist auch interessant. Beim ersten Hund, bei Mina, da wurde Geburtstag zelebriert, tatsächlich. Bei Emma ist es so, ja, Mensch, hat Geburtstag.
Das ist so wie beim zweiten Kind, cool, ne?
Ja,
da weiß man dann auch irgendwann gar nicht mehr, wann hatte das eigentlich Geburtstag. Es gibt kein Babybuch mehr.
Das behauptet ja Marlene immer, dass sie als Letztgeborene nur noch so mitgelaufen ist. Aber was echt krass ist, wenn du so viele Kinder hast wie ich, ne? Wenn das erste Kind im Garten schaukelt und du hörst einen Schrei oder nur ein du rennst sofort los. Beim zweiten erkennst du schon am Schreien, nee, komm, das ist nichts Wildes. Das schafft er noch bis zu mir. Beim dritten denkst du schon, ja gut, wenn er schreit, atmet er noch, kann ja nicht gefährlich sein. Und beim vierten machst du einfach von innen die Tür zu, damit du das Geschrei nicht mehr hörst. Also das ist wirklich, also im positiven Sinne gemeint, wird man doch tatsächlich mit jedem Kind entspannter. Und das ist bei Hunden auch so. Also ich glaube schon auch, dass wenn man schon mehrere Hunde in seinem Leben hatte, dass man da souveräner wird, so würde ich das nennen.
Ja, glaub
nicht
ich
liebloser,
auch,
sondern einfach souveräner.
Ich muss mich noch für mein Altherrengehuste entschuldigen, das wird zwischendurch nicht zu vermeiden sein.
Frau Addig ist nämlich immer noch krank.
Ja.
Aber als wir gedreht haben im Tierheim wirktest du fit, fand ich.
Ja, da habe ich mich zusammengerissen und ich war gedopt. Nee, da ging es mir auf jeden Fall auch besser. Ich habe immer so nachts immer noch diesen rasselnden Husten, aber naja, ich will nicht klagen.
Hast du mal versucht? Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Ich habe versucht, was passiert, wenn ich nachts so doll husten muss, wenn ich mir nachts irgendwie Zeit um die Ohren schlage, also auf eine Party gehe, mich ablenke und einfach dann nachts nicht schlafe. Ob ich, wenn ich dann tagsüber schlafe, ob das Husten besser wird.
Jetzt nicht. Also sobald ich mich hinlege, ich habe jetzt so eine Taktik gefunden, dass ich einfach sehr aufgebockt schlafe, dann geht's einigermaßen.
Also wie eine französische Bulldogge, die nicht atmen kann, schläfst du im Sitzen jetzt?
Ja, ziemlich genau so.
Hast du mal darüber nachgedacht, zu Herrn Rückert zu fahren und dein Gaumensegel operieren zu lassen?
Das ist eine Idee. So. Allein das Geld. Und ich fürchte, dass ich gegen diese Qualzuchtschäden nicht versichert bin.
Apropos versichert, wir setzen uns ja jetzt, haben wir ja schon oft hier angekündigt, wir sind aber jetzt echt einen großen Schritt weiter beim Thema Krankenversicherung für Hunde. Und da ist natürlich auch ein Riesenthema. Übernimmt diese Versicherung die Folgen und klar erkennbaren Folgen einer Qualzucht-Problematik? Interessantes Thema. So, pass auf, ich wollte eigentlich nur sagen, warum ich ja so aufgeregt bin, so starteten wir ja. Ich hatte doch in den Podcast gestartet, ich bin so aufgeregt.
Ich weiß, ich bin nur davon geflasht, was für dramaturgische Bögen wir hier zustande kriegen und frag mich einmal mehr, warum wir noch keinen Grimme-Preis bekommen haben.
Wo, aber wir sind ja kurz vor dem deutschen Podcast-Preis.
Das stimmt, sehr, sehr kurz. Richtig knapp wird das.
Kann man noch abstimmen?
Ich weiß es nicht, ich sag mal ja.
Okay, das heißt, wir hauen den Link noch mal rein, dass man für uns abstimmen kann. Ich habe ja gehört, jeder, der für uns abstimmt, ne? Da spendet ja der Veranstalter des deutschen Podcastpreises 400 Euro für einen guten Zweck. Für jede Stimme. Ist das so?
Hast du es ernsthaft gehört? Oder streust du das jetzt nur als Gerücht, um den Anreiz zu erhöhen?
Nee, ich streue das als Gerücht. Manchmal ist es ja so, wenn man Gerüchte streut. Ja, dann wird das wahr. Das versucht ja mancher Politiker, also Söder versucht das ja permanent sozusagen. Übrigens, hast du den Ausraster von Frau Merz mitgekriegt?
Ja, es war sehr unangenehm. Bitte, es war so ein bitte, sehr starker Fremdschämen-Moment.
Kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Es müssen wir verlinken. Die Heute-Show hat das nochmal gepostet. Sensationell lustig. Und ich habe mich so geärgert, dass der Lutz van der Horst da so auf dem Schlauch stand. Der hat ja wirklich nicht gut reagiert, fand ich. Also für die, die es nicht gesehen haben, Friedrich Merz hat eine Frau. Fand ich auch schon mal erstaunlich, wusste ich nicht. Aber wie heißt es so mit jedem Topf und Deckel und so. Und Lutz van der Horst rannte da rum und wollte Interviews machen und hat irgendwie Friedrich Merz eine Frage gestellt. Und da kommt Frau Merz angebrettert, packt ans Mikro, drückt das aber wirklich mit massivem körperlichen Einsatz nach unten. Und mit einer sehr, sehr aggressiven Art. Es gehört auch zur Leitkultur, dass man fragt, ob man eine Frage stellen kann. Also richtig auf Puls war die.
Richtig und gruselig.
Richtig gruselig, wo du sagst, hei, 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 man hat so richtig vor Augen, ich hatte dann so richtig vor Augen, ob die vielleicht zu Hause relativ regelmäßig Friedrich Merz an der Heizung ankettet und dem den Arsch versohlt.
Das sind zum Beispiel so Sachen, die stelle ich mir nicht gerne vor.
Doch,
das unterscheidet uns beide.
Ich hatte das sofort vor Augen, wie Friedrich Merz immer am Ende nach so einer Konferenz sozusagen so einen kleinen Lederstringtanger ankriegt und sie ihn so sozusagen so einen Mundknebel reinstopft, den an die Heizung kettet und dem so richtig mit der Reitgerte den Arsch versohlt und beide so richtig glücklich und zufrieden danach ins Bett gehen. Das war so mein, also das war in meiner Vorstellung war das so.
Du weißt ja nicht, ob es so ist. Man weiß es nicht,
aber ich fand es so schade, dass Lutz van der Horst nicht erstickt ist vor Lachen. Der war ja total perplex darüber. Ne?
Aber stell dir das vor, du wirst dann sie ist ja wirklich körperlich geworden. Ich glaube, der war einfach perplex, der hat damit nicht gerechnet. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber es lohnt sich auch, diesen Ausflug auf den CDU-Parteitag in Gänze zu sehen, weil du hast ja gar nicht drauf reagiert. Dabei war das ein Witz wie für dich geschrieben. Ein Seitenhieb nicht nur auf die katholische Kirche, sondern auch auf Julia Klöckner. Wir werden auch dieses Video am besten nochmal verlinken.
Also ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich hätte gar nicht so perplex sein können, als dass mir da nicht sofort... Kennst du das, wenn man so trinkt und lachen muss und es kommt wirklich aus der Nase, aus dem Mund, aus überall kommt das Wasser wieder raus? Und ich glaube, in dem Moment wäre das für mich so einer gewesen. Ich hätte mich wirklich, ich glaube, alles in mir hätte gegackert und geschrien vor Lachen, wenn die da angerast kommt und mir das Mikro runterreißt. Ich glaube, ich hätte nicht ernst bleiben können. Aber interessant, weil ich auch, nachdem ich diese schöne Fantasie des angeketteten Friedrichs im Kopf zu Ende gesponnen hatte, habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich gewesen, Lutz van der Horst wäre eine Frau gewesen und Frau Merz wäre Herr Merz gewesen. Also ein Politiker geht auf eine Journalistin oder einen Comedian, der eine Frage stellt, in der Vehemenz los. Ich glaube, das hätte gravierende Konsequenzen gehabt.
Ja. Also es wäre jedenfalls nichts gewesen, worüber man in erster Linie gelacht hätte.
Genau, und das ist eben das Spannende. In der Sekunde wäre einem das Lachen sofort im Halse stecken geblieben.
Mhm.
Aber da hatte es für mich eine große Komik.
Ja.
Aber eine sehr große Komik. Ach, wie schön. Also, warum ich so aufgeregt bin, wenn wir diesen Podcast hier ausstrahlen, ist Donnerstag. Da bin ich schon in Hamburg, weil am Freitag moderiere ich die NDR Talkshow.
Ach ja, es ist super, es ist soweit. Ich freue mich schon sehr drauf. Du weißt ja schon, welche Gäste kommen.
Ja, die darf ich auch schon alle verraten.
Ja, dann mach doch.
Aber was das Spannende ist wirklich, ich freue mich so darauf, weil ich habe so beruflich eine Zeit lang so eine unausgesprochene und nicht aufgeschriebene Bucketlist in mir gehabt.
Mhm.
Und eine war zum Beispiel tatsächlich in einer Sendung von Harald Schmidt zu Gast zu sein. Das ist dann auf den letzten Metern passiert, als Harald Schmidt noch bei Sky quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Talkshow hatte. War auch egal. Ich wollte aber unbedingt mal in der Situation sein. Da habe ich wirklich mich sehr drüber gefreut. Und dann war es ja einmal Talkshow machen. Ich würde ja sehr gerne eine eigene Talkshow haben. Ich finde das ja so ein tolles Thema, weil ich wirklich neugierig auf Menschen bin. Ich gehe ja auch selber gerne in Talkshows. Ich bin sehr gerne Gast in Talkshows. Weil man da wirklich auch immer tolle Leute kennenlernt. Also ich habe in jeder Talkshow jemanden kennengelernt, wo ich dachte, wow. Also da kann ich jetzt ein Häkchen machen, jetzt kommt noch irgendwann eigene Late Night. Und im Zweifel produziere ich die einfach selber und strahle die einmal bei YouTube aus. Aber ich freue mich sehr über die in der Talkshow, tolle Gäste.
Ich würde es gucken, ich würde das alles gucken. Ich hätte auch noch selber ein paar eigene Formatideen.
Vegane
aber
Kochshow.
Das kann ich, ja, zum Beispiel, aber wirklich nicht nur. Also darüber lasst wirklich lieber später sprechen, weil... Ich meine das ernst. Ich habe wirklich ein paar gute Ideen, glaube ich.
Ja, ich bin da eh neugierig drauf. Übrigens, ein Element in meiner Late-Night-Show wäre der Zwingerclub. Und zwar würde ich einen mobilen, fahrenden Zwinger aus Metall in verschiedene Innenstädte fahren. Und da wären ganz viele kleine Kameras drin. Und da würde ich über so einen Zeitraum, sage ich mal, von 8 Stunden... zwei Leute reinsetzen, die eigentlich nicht aufeinandertreffen wollen. Also AfD-Politiker trifft Linksautonomen. Und die setzen sich da unter gewissen Spielregeln rein und sollen dann quasi unter dieser, also die sollen jetzt, also der Zwinger ist groß genug, die können 3 Meter Abstand haben oder 2 Meter Abstand haben, aber ich möchte die da nicht rauslassen und den Themen vorgeben, über die sie dann sprechen müssen. Also zwischendurch wirft mal einer so eine Karte rein und über diese Themen sollen sie dann reden. Ich fände das so ein schönes Gesprächsformat. Das würde ich dann runterdampfen, auf 45 Minuten runterschneiden. Und ich möchte das aber gerne in Innenstädten haben, weil ich möchte, dass die Leute da auch rumherum stehen und zuhören und angucken können.
Ja, wenn sie denn zuhören. Ich würde auf jeden Fall 2 Elektrohalsbänder mit einpacken.
Ach nein, ich
wahrscheinlich auch einen Wasserschlauch in der greifbaren Nähe haben.
Nein, ich würde da wirklich darauf zählen, auf das Spannende. Also ich habe jetzt natürlich auch ein sehr extremes Beispiel genannt, aber es könnte ja auch wirklich ein Gespräch stattfinden zwischen einer 15-Jährigen, die total politisch engagiert ist, und einer 90-Jährigen und die reden über Generationskonflikte.
Ich finde das Setting einfach nur gut. Das Setting finde ich auch gut und das Gute ist ja auch, es werden ja nicht weniger Konflikte, sondern es ist ja mittlerweile überraschend, wie wenig schon ausreicht, um 2 sich sehr verfeindet gegenüberstehende Lager zu erreichen. Also zum Beispiel die Frage, ob man gendert oder nicht oder ob man Fleisch isst oder nicht oder ob man eben vegan isst oder nicht. Das ist ja, also das Konfliktpotenzial in der Gesellschaft ist ja eigentlich groß. Deswegen würde ich auf jeden Fall auch an eine 2. und 3. Staffel glauben. Und wenn ich jetzt eine Senderchefin wäre, ich würde es kaufen.
Ja, und weißt du, warum ich eben glaube, dass das ein gutes Format ist? Mal abgesehen von dem sehr plumpen Wort Zwingerclub. Ich finde das deshalb gut, weil weißt du, was ich nämlich glaube? Ich glaube, dass wenn die Menschen nur lang genug Zeit miteinander verbringen, die immer auch einen Konsens finden werden und sich durchaus annähern werden. Ich glaube nicht, dass die nach 8 Stunden da rausgehen und sagen, okay, jetzt hol einer bitte das Gewehr. Sondern ich glaube, dass ein Teil der schlechten Streit- und Diskussionskultur ist, weil die Menschen sich gar nicht ernsthaft miteinander beschäftigen. Die beschäftigen sich einfach nicht miteinander, sondern der eine pöbelt das andere raus und umgekehrt und man hört gar nicht zu. Und so wie jetzt der Anruf von Jenny Klemmt oder die Sprachnachricht, wir sagen, boah, wie ätzend ist das, dass ein Hund geklaut wird und sie sagt, hey, kannst du dir vorstellen, dass es in Deutschland Menschen gibt, die so eine starke Suchtproblematik haben, dass die alle moralischen Dinge über Bord schmeißen, weil sie Suchtdruck haben. Und das macht es nicht besser oder das ist nicht schöner dann. Aber trotzdem den Blickwinkel für die andere Seite zu kriegen und die Scheuklappen aufzumachen und also den Bildausschnitt zu vergrößern, finde ich und glaube ich, geht auch, indem man sich mit Leuten trifft und mit Menschen spricht, die aus einem völlig anderen Bubble kommen.
Ich glaube, wenn es gelingt, ist es so mit das Wertvollste, was man im Moment überhaupt erreichen kann.
Naja, auf jeden Fall NDR Talkshow. Ich ertappe mich, dass ich aufgeregt bin. Aber nicht aufgeregt im Sinne von, krieg jetzt kalte Füße, sondern ich habe jetzt wieder so dieses Rennpferd-Thema in mir. Ich habe also, das ist total schön. Und weil ich kenne die NDR Talkshow gut und kenne das Redaktionsteam da auch gut, weil ich ja seit vielen Jahren sehr regelmäßig dahin gehe. Und interessant ist, dass ich jetzt die andere Seite kennenlerne. Ich weiß jetzt genau, wie die mit mir eigentlich sind, wenn ich da als Gast bin. Und es ist total schön, weil ich da so was Wohlwollendes erlebe. Also das heißt, ich kriege über jeden Gast, der da hinkommt, so ein knapp 10-seitiges Exposé geschrieben, wo nochmal so alles, und ich lese das sogar. Ich weiß,
und das liest du auch?
Ja. Ist verrückt, oder? Aber ich kann dir sagen, warum. Wenn ich irgendwo zu Gast bin, dann finde ich sehr unangenehm, wie ich es auch schon erlebt habe, dass jemand sagt, Herr Rütten, Sie haben doch damals, Sie haben doch Tennis, waren doch Tennistrainer. Und wie war denn so der letzte Film? Also Sie sind das doch da, der bei Tatort und so, ne? Und ich habe auf so Leute keinen Bock. Und ich möchte infolgedessen, weil das ja eine sehr kompakte Situation ist, ich möchte vorbereitet sein, ich möchte wissen, warum kommt der Gast dahin. Und ich bereite mich wirklich ernsthaft vor. Das heißt nicht, dass ich Fragen mir aufschreibe oder so. So wird das wahrscheinlich nicht sein. Aber ich will wissen, wirklich genau wissen, mit wem habe ich es da zu tun. Und diese Exposé, die über diese Gäste geschrieben wird, die werden ja von Redakteuren geschrieben. Und einer der Gäste, ich durfte mir einen Gast wünschen und habe mir Felix Groß gewünscht, den Bruder von Toni. Und selbst das Exposé habe ich mir durchgelesen, obwohl ich schon glaube, dass ich mehr über ihn weiß, als in dem Exposé steht. Aber das war so wohlwollend und schön über den geschrieben, dass ich geheult habe. Am Flughafen habe ich das gelesen und habe echt ein Tränchen verquetscht, weil ich gedacht habe, wow, wie liebevoll ist das geschrieben. Also auch die Einschätzung, wie wird der als Gast sein, was sind so seine Themen und so. Also unglaublich und unfassbar wohlwollend und schön. Das war ein richtig gutes Gefühl. Und
oh.
Boah, merkst du, der kam, der wachsame Kampfhund.
So habe ich Luna ja noch gar nicht erlebt.
Oh doch, die Luna ist sehr wachsam und die ist sehr jagdpassioniert. Mhm. Also das muss man echt sagen, also sie ist so richtig kernig, irgendwie kann die sein.
Und was war jetzt?
Das weiß nur sie.
Naja.
Da ist der Traktor. Wir haben ja so einen Traktor, der die Strohballen hoch und runter hebt. Und der ist jetzt auf der anderen Seite gefahren. Der gehört da eigentlich nicht hin. Und das fand sie jetzt komisch.
Frech.
Ja.
Frech.
So, also es wird in der Sendung sein. Meine Gesprächsgäste werden sein, Bettina Tietjen hat Dr. Marianne Koch, eine Medizinerin, die jetzt auf die 90 geht oder, glaube ich, die 90 geknackt hat und die erzählt über gesund alt werden. Wie geht denn das eigentlich und was kann man tun? Super.
Das ist doch die, die sehr, sehr spät auch erst zum Medizinstudium gefunden hat, oder? Die hat doch erst im Erwachsenenalter, hat die sich, glaube ich, zum Medizinstudium noch durchgerungen.
Ja, und man kennt sie sozusagen auch als TV-Ärztin, hat also viele eigene Medizinformate und Beratungsformate gehabt und so. Tolle Frau, wirklich tolle Frau. Und auch so, boah, auch noch so eine Kraft so in dem Alter. Ich liebe das ja, wenn ältere Menschen so eine Kraft haben. Da könnte ich übrigens mal eine Folge vom OMR-Podcast empfehlen. Können wir auch verlinken. Das ist nämlich eine Schwiegertochter der Familie Underberg, die diesen Kräuterschnaps machen.
Ja, wer kennt die nicht?
Und die ist über 80. Und ich habe noch nie so einen lustigen, kraftvollen, eloquenten Menschen gehört. Das ist sensationell. Und unter anderem ist auch der junge CEO dieser Firma kommt da zu Wort, ne? Und der ist einfach, wie soll man das nennen? Der ist Komparse. Egal was der redet, die ist sofort bam, 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 viel schneller im Kopf. Die ist einfach viel schneller im Kopf. Super ist das. So, also Bettina Tietjen wird ein Gespräch führen mit Dr. Marianne Koch, mit Stefano Zarella, dem Bruder von Giovanni, der ja großer Koch-Influencer ist mit ein paar Millionen Followern inzwischen. Und Ulrich Wickert. Und ich werde meinen Wunschgast Felix haben. Dann werde ich Ilka Bessin haben. Auch da freue ich mich sehr, weil ich mit ihr ja privat schon auch ein paar sehr tiefgehende Gespräche hatte. Und dann wird eine Frau namens Sina kommen, die insofern natürlich für mich ein Geschenk ist, weil sie Lehrerin ist und einen Hund mit zur Schule nimmt. Und die Geschichte ist aber auch, dass sie mal eine sehr passionierte Sportlerin war, aber inzwischen leider im Rollstuhl sitzt. Und das ist natürlich eine Kombination, welche Aufgabe hat der Hund, wie ist der Hund deiner Schule und so weiter. Freue mich also sehr darauf. Und ich bin so richtig so voller freudiger Aufregung.
Ja.
Also cool. Freitag, 22 Uhr, NDR Talkshow.
Ich werde da sein. Vor der Mattscheibe, wie man früher ja gesagt hat.
Du kannst auch gerne kommen. Schmuggel ich dich ins Publikum. Ich habe noch 2 Gästekarten zu verschenken.
Ich bin in Lübeck am Wochenende. Ich werde es an einem TV-Gerät verfolgen.
Und wirst du dann in Lübeck, bist du nur wegen, weil du ja 6 Pfund Marzipan täglich isst, deshalb da?
Genau, da ist ein Versorgungsengpass eingetreten, deswegen muss ich da kurzfristig hin. Das sind auch Mengen, die man so nicht mehr transportieren kann.
Teilweise ja mit dem Kipplader. Oh Mann, hör mal, apropos,
Entschuldigung.
Apropos Mengen. Ich war gestern bei McDonald's, ne? Und die haben eine, ja, zumindest kannte ich sie nicht, eine McPlant-Variante mit so einer Mango-Chili-Soße. Ne? Wollte ich also ausprobieren. Geh da hin. Ja, ich hätte hier gern den Vegan McPlant. Da muss ich ja so, was weiß ich, so 8 Minuten oder so warten. Und danach hatte ich einen Tinnitus. Sag mal, wo ist denn der deutsche Arbeitsschutz für die Mitarbeiter bei McDonald's? Ey, wenn du da an der Kasse stehst, es gibt ja nichts, was nicht piepst. Alle, die Fritteuse piepst, der Backofen piepst. Hast du diese schrägen Piepsgeräusche vor Ohren?
Ja, ich habe die genau vor Ohren.
Ey, das geht doch nicht.
Vor Ohren.
Wenn du da vier Stunden stehst, dann bist du doch durch. Dann ist doch das Wahnsinn.
Weißt du noch, dass es mal vor einigen Jahren mittlerweile noch so eine Spezialaktion gab? Da war so ein Buzzer auf dem Kassentresen. Und immer wenn man als Kunde länger als eine Minute auf sein Essen gewartet hat, durfte man da so draufhauen.
Oh,
und dann gab's entweder musste man nur die Hälfte bezahlen oder sonst irgendwas. Das hat die Leute natürlich noch sehr viel mehr unter Druck gesetzt. Das wurde dann aber irgendwann unterbunden.
Geisteskrank.
Und ich glaube nicht, aber das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich glaube aber nicht jetzt irgendwie aus Einsicht. Aber zum Vegan McPlant interessiert mich, ist er denn wirklich vegan? Weil es gab ja mal diese Geschichte, dass sie diesen McPlant, dass sie doch, ach, was ist das denn noch immer? Da ist ja die, in der Mayonnaise ist irgendwie Ei oder da ist Käse drauf.
Ja,
oder
pass auf, ich kann.
Der Patty schwimmt im ja? Fleischfett oder was ist da noch mal?
Okay, also pass auf. Jetzt kommt ja der Spaß an der Geschichte. Ja, ich hätte gern den veganen McPlant. Ja, vegan? Ja, vegan. Ja, super. Nimm das Ding, pack das aus. Also ob jetzt in dem Patty noch ein paar alte Turnschuhe drin sind oder so, weiß ich nicht. Und ob in dem Patty irgendwie noch Frikadelle von einer Oma reingewirkt, weiß ich nicht. Ne? Aber ich beiß da rein und das war so lecker. Das war so unglaublich lecker. Ne? So, pass auf. Und ich bin ja überhaupt kein Burger-Typ. Ich bin absolut nicht burgeraffin. Ne? So, auf jeden Fall beiß da rein und sag 100-mal, ich gehe jetzt da zurück und der vegane Käse, der da drauf ist, die müssen mir sagen, welcher Käse das ist, weil ich quasi jetzt eine LKW-Ladung bestellen werde. Weil es gibt inzwischen ja guten veganen Käse zum Überbacken. Der ist wirklich okay. Aber das Ding war eine Sensation. Mhm. Ich da rein, hör mal, ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber könntet ihr mir verraten, was das für eine Marke ist hier mit dem veganen Käse? Nee, weiß ich nicht. Ja, kannst du mal fragen oder so? Das wäre irgendwie sehr nett. Mache ich ja eigentlich immer. Ich war vor kurzem bei Borussia Dortmund im Stadion und die hatten die spektakulärste vegane Currywurst und die haben mir dann auch die Marke verraten. Auf jeden Fall er drei, vier Leute befragt, kommt irgendeine, wie vegan? Das ist Käse, Jung. Das ist doch nicht vegan. Ja, aber ich hatte doch einen veganen Burger. Ja, da darfst du doch keinen Käse draufbacken. Ja, aber ich hatte doch gefragt, ob der... Wir haben einfach ganz normalen Käse da drauf geworfen. Sag mal, wie blöd.
Oh Mann.
Wie blöd. Bitte, wie blöd kann die Welt sein? Dreimal, ich sag, ist der vegan? Ja klar, ist ja Pflanzenbett. Ja, ist doch super, dann nehme ich den. War einfach nicht vegan. Fertig, war einfach nicht vegan. Ich gebe der Sache aber noch eine Chance. Ich werde den jetzt beim nächsten Mal ohne Käse bestellen. Aber ich glaube, dann ist der auch weil der Käse war schon wirklich gut. aber das ist
Oder so. Du bringst dir selber eine Scheibe Käse mit.
Ja, aber das ist so, das ist wirklich so, wenn du auf Mallorca ist es wirklich schwer, vegan zu essen. Ne? Also es gibt ein paar gute Restaurants, wo das geht. Aber so nebenbei geht das halt einfach da irgendwie nicht. Ja, vegan, ja, dann stell dir die Oliven, sagen ja, da musst du Oliven essen, das ist vegan. Ne? Aber da habe ich wirklich auf Mallorca wirklich mehrmals erlebt. Könnte ich denn das Gericht in der veganen Variante? Ja, was heißt das? Kein Fleisch? Ja. Aber Huhn geht. Nein. Es ist streng genommen auch ein Tier. Fisch? Nein. Also nochmal, ich fange nochmal von vorne an. Kein Tier. Mhm. Kaninchen aber okay, ne? Nee, ist auch ein Tier. Kannst du dir nicht vorstellen. Als wenn ich einer verarschen will. Und der meint es dann aber ernst. Und es endet immer, tatsächlich, das Ende ist immer Fisch. Das ist dann, dann Fisch. Das ist Wahnsinn. Mhm. Das ist echt Wahnsinn. Naja, also.
Aber das eine muss ich jetzt doch nochmal nachhaken. Du hast eine sehr, sehr gute Currywurst gegessen im Fußballstadion, weil das interessiert mich natürlich auch.
Ja, das war echt super. Ich war ja von Norbert Dickel im Stadion eingeladen. Das war ein mega Erlebnis. Und dann haben wir da Backstage, mampfen da so alle vor sich hin. Und dann kam eine junge Kellnerin irgendwie an, weil ich nicht so mitmampfte, weil um mich herum halt eben irgendwie alle mampfen Fleisch. Fand ich aber jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe mich da mit Chips vergnügt. Und da kam sie und hat gesagt, Herr Ritter, wir haben auch eine vegane Currywurst. Oh, echt? Ja, zeig mal. Finde ich super, nehme ich. Und die war echt spektakulär. Super, super, super lecker. Da habe ich dreimal gefragt, bist du dir echt sicher? dass da kein Ei oder irgendwas drin ist. Wirklich sicher. Und die Konsistenz war super. Und dann habe ich natürlich auch gequengelt und dann haben die mir den Metzger tatsächlich genannt, von dem sie die beziehen.
Ah, das ist ein Metzger, der das macht.
Ja, ja, ja.
Ja, klar.
Der macht auch deren Currywürste, liefert der. Und der hat eben auch eine vegane Variante. Habe ich auch eine Mail hingeschrieben, habe bis jetzt noch keine Antwort, aber war einfach sensationell. Also wirklich richtig auch so knackig und so.
Wir müssen ehrlich sein, Bratwurst ist auch immer noch für viele Hersteller eine Challenge. Und wenn du dann Antwort hast, werden wir das auf jeden Fall auch verlinken,
aber
oder?
Aber ich habe ja hier schon mal eine vegane gepostet, die wirklich super ist. Die auch knackig ist.
Ah ja, stimmt. Ja, du hast recht.
Aber die war auch nochmal so
Next bevor Level. Wir unsere kleine kulinarische Exkursion abschließen, muss ich aber noch hinzufügen, dass ich am Wochenende etwas nachgekocht habe, was du auch unter anderem in deiner Story gepostet hattest. Und zwar von deinem Freund Marco Di Pace. Ein Gericht Pasta mit einer Kichererbsensoße. Mhm. Und das hat mir wirklich ganz hervorragend geschmeckt. Auch dieses Rezept werden wir hier verlinken. Es ist ja nicht so viel vegan. Also ich finde, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, was er so kocht. Aber das sind immer, immer sehr, sehr leckere Sachen. Ich finde, er sollte das ausbauen.
Ja, das Verrückte ist ja, dass der ja, bevor ich den ersten Repost gemacht hatte, 3000 Follower, steht jetzt bei 300.000 Leuten. Und so die ganze Deutsch-Italo-Community feiert das total, weil der ja, ja dann auch sehr traditionelle italienische Gerichte aus seiner Region dann irgendwie so kocht. Ganz süß. Übrigens, du weißt, dass wir da immer noch zum Kochen eingeladen sind, ne?
Ja. Ich stehe dazu bereit. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe jetzt gesehen, es gibt aber auch ein neues Format, Defilicious. Da kocht er ja mit Detlef Stieves.
Da können wir uns da auch reinklinken.
Das weiß ich nicht.
Weil?
Ich glaube, so groß kann eine Küche nicht sein. Da ist schon auch mitunter eine Menge Spannung in dem Raum, wenn die beiden zusammen kochen.
Naja.
Aber ich finde, das ist auf eine sehr unterhaltsame Art. Also ist ja auch der Grund, warum ich das gucke. Ich finde, das macht richtig Spaß, dieses Format.
Voll, voll.
Findet man bei YouTube.
Ja, können wir ja auch nochmal einen Link reinsetzen in die Shownotes. Aber dadurch, dass die ja Outdoor kochen, haben wir ja da Platz.
Also ich habe eine Folge gesehen, da wurde sehr indoor gekocht.
Nee, aber sehr häufig kochen die ja beim Detlef im Garten. Der Detlef hat ja so eine Gartenküche. Und wir können ja auch einfach da hingehen und so tun, als würden wir kochen und lassen uns von denen bekochen.
Ja, das ist eine spitze Idee. aber was wir, dass es dabei nicht unerwähnt bleiben soll, wir sind ja auf Dreh gewesen im Tierheim Siegen. Und dieses Mal hat uns Defi begleitet. Und ich hatte das Vergnügen, auch mit ihm zu drehen. Und ich glaube, er hat die Zusammenarbeit auch sehr genossen. Er kann es nur manchmal nicht so zeigen. Er wurde auf eine, auf mehrere Nervenproben gestellt, was sehr lustig war. Aber er hatte auch eine sehr gute Idee für diesen Podcast. Und ich will jetzt gar nicht auf diesen Zug aufspringen. Es ist aber so, ich habe tatsächlich auch schon mal darüber nachgedacht, ob wir hier nicht immer mal auch über ein Tierheimtier der Woche, des Monats oder sonst was reden wollen. Und weißt du, so eine kleine Mini-Rubrik, das muss ja nichts Langes sein, aber wir haben ja schon einmal die beiden Dackeldamen vermittelt, die ja sehr glücklich auf einem Sofa in Dresden untergekommen sind. Und jetzt habe ich als Tierheimtier des Monats Klausi im Auge, den ich im Tierheim Siegen treffen durfte. Übrigens auch wieder super Leute, sehr schöne Begegnungen. Ich habe auch, als die Kamera aus war, noch mit einigen Leuten aus dem Tierheim gesprochen, die jetzt nicht so gerne selber vor die Kamera wollten und da auch sehr viel Zuspruch erfahren, insbesondere im Hinblick auf den Dog-Song, was mich dazu gebracht hat, diesen Kampf nicht aufzugeben, weil mir ist klar geworden, ich trage da auch eine Verantwortung für andere Leute, die den auch nicht ertragen können.
Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Bei mir standen in Siegen Menschen mit Tränen in den Augen, die gesagt haben, das ist eigentlich so wunderschön, dieses Lied. Egal.
Davon gibt es sicher keine Bilder.
Ich kann ja nicht jedes Mal filmen, wenn die Leute, ich habe dir ja oft genug schon Videos geschickt, wenn Leute sagen, bitte, Katharina, hör auf damit. Aber du hast jetzt so viele Sachen auf einmal gesagt. Pass auf, erstmal ganz kurz. Die Rubrik, dass wir hier einen Tierheimhund der Woche vorstellen, finde ich eine total gute Idee. Eine Sache will ich aber vorab sagen. Die Informationen zu diesen Hunden. Und da müssen wir jetzt auch mal hier die Tierschützer aufrufen. Schickt uns Vorschläge. Wir picken uns einfach welche raus. Aber ich möchte einmal kurz betonen, dass wir die Hunde nicht persönlich kennen. Das heißt also, die Einschätzung für dieses Tier kommt dann von den Tierschützern. Also wenn dann da steht, hier, das ist der Schnappi, der liebt kleine Kinder und morgen isst der ein Kind auf, dann kann ich mich da wirklich aus der Verantwortung rausnehmen, weil wir das wirklich nur weiterleiten, was die Tierheim-Mitarbeiter uns da sagen. Das ist natürlich jetzt ein schwachsinniges Beispiel gewesen, aber ich will nur sagen, dass wir das gerne machen und ich finde das super und sollten die Rubrik einführen. Dann hast du noch einmal kurz zum Defi Tierheim-Dreh. Defi war ja mit für die Tierheimhelden. Und natürlich ist der Defi seitdem traumatisiert, denn du hast ihn ja mehrmals auch mit falschen Namen angesprochen.
Das stimmt, das hatte ich schon wieder ganz vergessen.
Ja, und wenn er zwischendurch Ecki genannt wird,
ja,
dann kann das ja auch mal ein bisschen traumatisch sein.
Ja, ja, das habe ich gemerkt, da gab es so einen Bruch an der Stelle, da ist die Stimmung so ein bisschen gekippt. Ja, es war nicht alles einfach an dem Tag.
Und Defi hat mich zweimal heimlich gefragt, wer ist denn Ecki?
Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich an Eckart von Hirschhausen dabei gedacht habe, weil ich nenne ihn gar nicht Ecki.
Ja, aber ich, wie kommt man auf Ecki?
Ecki passt irgendwie auch gut zu Defi. Das
ist ein guter Hundenname.
Können wir den nicht einfach Ecki nennen, der Einfachheit halber?
Damit du dir das merken kannst. Ja. Übrigens, der Defi ist wirklich, der platzt gerade vor Stolz, weil er von der Stadt Moers tatsächlich die Bitte bekommen hat, sich da ins Goldene Buch der Stadt einzutragen. Hm. Und für den ist das deshalb so besonders, weil seine Familie seit 1902 in Moers lebt.
Wow.
Und der liebt ja wirklich diese Stadt. Also er hätte ja immer auch die Möglichkeit zu sagen, ich zieh mal woanders hin. Aber der liebt diese Stadt wirklich aus tiefster Seele, engagiert sich da ja auch und auch hier und da so ein bisschen kommunalpolitisch aktiv und für Leute, denen es nicht gut geht und so weiter. Also für den war das so richtig emotional und eine große Wertschätzung, weil der auch ein guter Repräsentant ist da für die Gegend, finde ich. Weil der wirklich da ein Lokalheld ist und das ja kein Geflaxe ist. So. Also der liebt das ja wirklich. Also der hat sich so gefreut.
Schön.
Fand ich richtig schön.
Ja, gut. Ich habe ein Rasseporträt vorbereitet. Ich weiß nicht, ob du schon insgeheim auch damit gerechnet hast.
Ja.
Ich war ganz geflasht.
Können wir ja dann jetzt zum Ende kommen heute.
Dass mir dieses Tier noch nie überhaupt selbst gibt. Eingefallen ist. Ja, aber nee, das ist ein Tipp, den gebe ich dir später. Es ist die FCI-Standardnummer 321.
Und, ja, Foxterre. Jetzt haben wir doch.
Nee, ich fange an mit einigen Körperlichkeiten, die dir sicherlich sehr schnell auf die richtige Fährte verhelfen werden. Warte, ich hatte eben so was sehr Lustiges gesehen. Ah ja, zum Hals.
Zum Hals?
Ja, ich finde das gerade leider nicht wieder. Ah, nee. Der Kopf. In der Seitenansicht ist er leicht dreieckig. Von oben gesehen ist er im oberen Teil breiter als im unteren Teil. Er ist massig, ohne schwer zu sein. Er ist geräumig genug, um einer guten Intelligenz Platz zu geben. Er ist gut ausgeformt und gut zum Körper proportioniert. Er muss eher voluminös sein, ohne jedoch jemals Molosser-ähnlich zu werden. Der Nasenrücken verläuft zum Schädel parallel. Die oberen Begrenzungslinien von Fang und Schädel sind leicht divergent. Jetzt ist das ja so, diese FCI-Prosa ist ja oft irgendwie strange oder irritierend, aber ich glaube, sie war es noch nie so sehr wie hier, wenn es um das Verhalten dieser Hunderasse geht. Hund.
Ja, immerhin, dann bin ich mal im Gespräch sozusagen.
Hund von großem Adel. Er anerkennt nur einen Herrn und lässt es nur ungern zu, dass sich ihm Fremde nähern. Intelligent, führig, anhänglich, in der Jugend äußerst scheu und zurückhaltend, erreichen seine Gefühlsausbrüche ungeahnte Ausmaße. Seinem Herrn ist er bis in den Tod treu. Sein Blick lässt erkennen, was er denkt. Er ist tapfer und streitsüchtig.
Aha. Ist ein Hund, der aus der Nazi-Zeit stammt? Oder was?
Irgendwie klingt es so, ne?
Voll.
Also es ist so was Schwülstiges. Pathetisches, ohne dass man wirklich den Eindruck hat, dass man da einen Eindruck von Mund vermittelt bekommt.
Aber alles nicht sympathisch, muss man sagen.
Nee, alles nicht sympathisch. Das finde ich nämlich auch. Der Hund sieht aber eigentlich gar nicht so unsympathisch aus. Ich hätte ihn tatsächlich mal wieder für einen Mischling gehalten, aber dazu später. Habe ich schon von der Größe gesprochen.
Nee, aber wenn du Molosserartige, darf nicht Molosserartig werden, wird er jetzt kein Zwergpinscher sein.
Mhm. Die Widerristhöhe zwischen 66 und 73 Zentimeter für Rüden und zwischen 62 und 68 Zentimeter bei Hündinnen.
Oh, doch, ja. So Schäfer und groß, sag ich mal, ne? So ungefähr.
Ja. Ja. Haarkleid kurz und der Haut gut anliegend, auf dem Rücken etwa 1,5 bis 3 Zentimeter lang mit sehr feiner, auf der Haut anliegender, dünner Unterwolle. Bei der langhaarigen Varietät kann das Haar auf dem Rücken leicht gewellt sein und je nach Jahreszeit etwas mehr als 7 Zentimeter Länge erreichen. Im Winter ist es am längsten. Die Unterwolle ist gut verteilt und nicht dick. Die Normallänge des Haares wird an der Fahne, der Rute, an den Ohrspitzen und an der Rückseite der Gliedmaßen überschritten. Bei beiden Varietäten muss das Haar weich widerstandsfähig und genügend fein sein. Mhm. Ja, also dann würde ich jetzt mal zum Gangwerk übergehen. Das ist ja auch immer ein heißer Tipp von Entschlossener.
Mein Gott, sag mal, kannst du, das ist doch scheiße, kannst du nicht mal über Sachen reden? Gangwerk, was soll ich denn jemals für einen Hund rausgefunden haben, nur weil du was von Gangwerk erzählst?
Naja, von entschlossener und eleganter Art. Im Trab bewegen sie die Gliedmaßen diagonal, wobei die Hinterhand gegenüber der Marschrichtung der Vorderhand leicht seitlich abweicht. Ah ja, freier, rustikaler, okay, schneller Galopp. Wie bei mir.
Okay.
Wobei die hinteren Gliedmaßen beim Abstoßen vom Boden gut voneinander weg, das heißt seitlich der Vordergliedermaßen aufgesetzt werden. Wie wenn der Hund Sprünge ausführen würde.
Hm. Okay, also was du bisher.
Die bevorzugte Gangart und die übliche bei der Arbeit.
Bei der Arbeit? Okay. Mhm. Also erstmal so optisch hast du ja viel Schäferhundartiges beschrieben. Und wenn du jetzt bei der Arbeit bist, frage ich jetzt mal, ob es was Hüte- und Schäferhundartiges ist.
Ja, das okay. ist es.
Ja gut, aber das hilft uns auch noch nicht weiter, ne?
Ja, da gibt es ja viele, ne?
Ja, da gibt es eine Menge.
Also, du könntest ihn schon mal gesehen haben.
Ach, und echt? Meinst du, ich hab schon mal...
Eher als ich.
Echt? Nicht? Also, echt? So wie bei den meisten Rassen wahrscheinlich. Das ist echt... Also, da war wirklich ein Tipp. Martin, du könntest ihn schon mal... Wow.
Und
du
okay, aber...
Wahrscheinlich, du hast... Also die Wahrscheinlichkeit, Martin, dass du ihn im Training hattest, ist höher als, dass ich ihn im Training hatte.
Stimmt auch. Stimmt
okay,
auch.
Ja, jetzt ist eindeutig.
So, aber jetzt denk mal regional. Warum könntest du ihn rein regional gesehen schon öfter gesehen haben als ich?
Pass auf, eins kann ich dir sagen. Hm? Wenn jetzt irgendwie kommt, es gibt eine Art Bergheim... Schäferhund oder ein da, wo ich lebe. Oder es gibt einen Schäferhund, der speziell im Ruhrpott oder so gemacht wurde. Dann bin ich echt raus, weil das hätte ich doch schon tausendmal gehört.
Ja, das wäre cool. Nicht, dass ich wüsste, muss ich dazu sagen. Aber wo hältst du dich denn sonst also, noch mal, gerne auf?
Im Alltag, oder?
Nö, so wenn du frei hast.
Ah, wenn ich frei habe?
Ja, so in den Ferien zum Beispiel.
Verarschst du mich?
Nee.
Ach so, ah, wir sind in Spanien.
So ist es, so ist es.
Ach, okay. Ah, okay, also dann, okay. Ist es ein Perro de Pasto Mallorquí?
Genau, der ist es.
Ah, okay.
Gratuliere.
Gut, das hättest du nicht zu Anfang, das stimmt. Okay, Mallorquin Schäfer und da gibt's noch irgendwie eine andere Bezeichnung, wo ich immer nicht weiß, wie sie ausgesprochen wird. Hört sich aber nach Bestie an.
Cade Bestia. Ich würde auch nicht sagen, dass ich es richtig ausgesprochen habe, aber so liest sich's jedenfalls.
Ja. Ja, also man muss dazu sagen, der mallorquinische Schäferhund ist mir wahrscheinlich schon 1 Million Mal begegnet und ich war wahrscheinlich immer im Glauben, das ist ein Mischling.
Ja, so ein Labrador-Mix oder was würde man da denken? Oder?
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Bei der Glatthaar-Variante oder bei der Kurzhaar-Variante wahrscheinlich könntest du auf die Idee kommen. ich nicht, weil die Motorik also wirklich so anders ist. Die Labbys, und da können sie ja noch aus so vielen Arbeitslinien kommen, haben ja immer diesen leicht watscheligen Entengang. Mhm, so. Mhm. Und das hat der Pastor Malkin überhaupt nicht. Da ist schon anderer Schub drin und eine andere, ja, einen anderen Schub. Anders kann ich dann auch jetzt nicht beschreiben. Aber er ist auf Mallorca gar nicht so verbreitet, wie du jetzt denkst. Also er wird da klassisch eben gar nicht so als Haus und Hof und eingepreist, weil ich glaube, wenn es wirklich einem Menschenschlag scheißegal ist, welche Rasse ein Hund ist, dann ist es der Mallorquiner. Das ist der Mallorquiner. Das ist ja in den ganzen südeuropäischen Ländern hat die Durchschnittsbevölkerung ja gar nicht diesen krassen Rassewahn. Mhm. Also klar, weißt du, der Türke ist stolz auf seinen Kangal und sagt, hier, guck mal, das ist so unsere Rasse. Das ist ganz klar. Aber die haben dann nicht so dieses, es muss ein Rassehund sein und in Spanien schon erst recht nicht. Interessant, die Beschreibung, die du gemacht hast, dass er im Jungen und Alter so skeptisch ist Menschen gegenüber. Das ist deshalb interessant für mich, weil ich eigentlich noch nie einen dieser Hunde als Junghund kennengelernt habe. Mhm. Wenn sie bei mir im Training waren, dann immer wegen massiver Aggressivität Artgenossen gegenüber. Also die ich in Deutschland im Training hatte, die haben es dann auch wirklich richtig rappeln lassen. Und in Spanien, also wenn ich da mal oder auf Mallorca mal einen gesehen habe, entweder dann am Zaun bellend, wo du sagst, ja klar, ist ein Hofhund, lass mal Gas geben. Aber so, wenn die dann eher so im Schlendermodus sind, fand ich die nicht skeptisch. Mhm. Überhaupt nicht. Aber kann ich also nicht sagen. Also, ja, wie sieht es bei denen mit Krankheiten aus?
Das Übliche, was große Hunde betrifft. Aber also an sich eher eine robuste Rasse, aber die üblichen Geschichten wie HD, Ellbogen und solche Sachen.
Aber interessant ist, warum baut man einen schwarzen Hund, wenn er bei großer Hitze arbeiten muss?
Dasselbe habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mich auch gefragt. Weil man den besser erkennen kann vielleicht? Sieht man den dann besser?
Könnte durchaus sein, aber trotzdem geht es ja bei Arbeitshunden erstmal um die Funktionalität. Ja. Und ist das wirklich funktional? Daran erkennst du übrigens immer die Einheimischen auf Mallorca, die haben alle weiße Autos.
Ja, ja.
Nur die Logisch. Residentas, die dazugezogenen Deutschen, die sind so blöd wie ich und haben ein schwarzes Auto da.
Ja.
Warum ist der schwarz? Ist doch jetzt echt interessant.
Finde ich auch. Weiß ich nicht, wird man wahrscheinlich nicht so schnell jetzt ergoogeln können. Aber vielleicht gibt's ja Leute, die sich mit der Rasse noch besser auskennen als wir beide. Und dann sind wir sehr interessiert an Zuschriften, an tierisch-menschlich@rtl.de.
Und man muss auch nochmal sagen, ne? Also das ist schon ein sehr kraftvoller Hund. Also da die Rüden durchaus 35 bis 40 Kilo. Ne? Also das ist jetzt, da ist schon Dampf drin. Ich finde die schön. Aber kann wirklich nicht sagen, dass die hier bei uns sehr weit verbreitet sind und auf Mallorca auch nicht so, wie man jetzt meinen könnte.
Und jetzt ganz abgesehen davon, dass man das so pauschal ja natürlich sowieso nie so richtig sagen kann, aber wäre das eine Hunderasse, zu der du raten würdest, insbesondere bei Hundeanfängern?
Nein, würde ich nicht, weil also jetzt habe ich vielleicht ich sag mal 12 geschätzt im Training gehabt. Vielleicht waren es auch 9, vielleicht waren es auch 16. Aber dadurch, dass ich die ich kennengelernt habe, die hatten alle eine große Eigenständigkeit, einen großen Dickschädel und schon auch eine echte Wucht, wenn die sich entschieden haben, jetzt knallt's hier mal, würde ich nicht als einen klassischen Anfängerhund bezeichnen. Aber die Frage ist auch, die Frage stellt sich auch so gar nicht. Also mich würde echt mal interessieren, wie viel Welpen jährlich in Deutschland da auftauchen. Ich glaube, dass das nicht sehr viel sein wird. Aber sind natürlich schöne Hunde. Ne? Ich finde diesen Glatthaar, wenn der, ich habe jetzt hier gerade mal Wikipedia aufgemacht, der sieht ja ein bisschen mopsig aus, der da bei Wikipedia ist.
Ja.
Also da, das ist ja auf jeden Fall eine übergewichtige Hündin.
Laut Wikipedia ist er ja trotzdem, trotz seiner schwarzen Farbe, sehr hitzebeständig,
ja.
Was ja aber hier nicht näher erklärt wird. Aber was hier auch steht, ist, dass er auch aufgrund dessen in Südamerika beliebtes Import, Produkt ist, um irgendwelche Farmen zu bewachen und auch in Nordamerika da im Einsatz ist. Also offenbar ist er gar nicht so sehr auf die Baleare beschränkt, ne?
Naja, und wenn da die Idee ist, man exportiert den oder importiert den, weil er so besonders wachsam ist, dann erklärt sich auch die Frage schon, Familienhund ja oder nein.
Und ja.
Also dann sofort nein. Aber interessant finde ich jetzt wirklich Wikipedia, ne? Jetzt hat ja irgendjemand diesen Artikel geschrieben und ich sehe das Foto, ich sehe einen total dicken, schlecht bemuskelten Hund, der erschöpft ist. Und wenn ich doch einen Artikel schreibe über diese Rasse, habe ich doch scheinbar eine Schwäche für diese Rasse. Warum nehme ich ausgerechnet einen dicken, erschöpften Hund? Und an den Zähnen sieht man ja, dass es kein alter Hund ist, ne? Also das ist ja jetzt kein 13-Jähriger. Wie kann ich? Ich verstehe es nicht.
Findest du den dick?
Stark übergewichtig. Absolut. Ach, krass. Ja, total. Auf
Hätte
jeden
ich gar
Fall.
Nicht so gesehen.
Ja. Doch. Also der hat, sage ich dir, eher 10% als 5% Übergewicht.
Wow.
Und das ist, weißt du, wir haben uns, und das wird dir jeder Tierarzt bestätigen, wir haben uns unglaublich stark an die Erscheinungsbilder unserer Haushunde gewöhnt.
Gewöhnt, ne? Ja.
Durch die Bank weg leicht mopsig sind. Wenn die Leute mit dem Ridgeback rumlaufen und man sieht die Rippen, dann ist das eigentlich das normale Erscheinungsbild. Mhm. Und die Leute werden bepöbelt, wenn du auch nur eine Rippe siehst.
Ja.
Das ist wirklich so krass, dass man, und weißt du, diese 10% sind echt eine Menge.
Ja.
Aber bei einer Labbi-Hündin, die vielleicht, sag ich mal, 28 wiegen sollte, dann wiegt die eben 31, dann sieht die ja noch nicht aus wie eine Presswurst.
Nee.
Dann ist die für die Leute noch ein Erscheinungsbild, was relativ normal ist. Mhm. Ist aber schon im ungesunden Bereich anzusiedeln.
Mhm.
Also 10% Übergewicht über das ganze Leben, das ist schon, das ist schon echt ein Brett.
Und verkürzt das Leben, wie wir ja schon oft auch erzählt haben. Ja. Wahrscheinlich auch deswegen so erschöpft, der Hund.
Ja, wird wahrscheinlich Bulle heiß sein da, ne? Aber weil die Vegetation ist schon typisch Mallorquin, die wir da sehen. Ah, es war so schön. Ich war 4 Tage da und es war einfach nur wieder schön. So, so schön. Ja, ich weiß. Für den geneigten Zuhörer oder Zuhörerin, sie rollt mit den Augen und zieht die Augenbraue hoch.
Ich habe auch meine Brille justiert.
Ja.
Das ist ein neuer Move.
Alarmstufe rot. Alarmstufe rot.
So, das führt mich zu meinem Tipp der Woche.
Fliegen Sie mehr
letzte
privat.
Letzte Woche habe ich geredet über den Valomat und auch über dieses Ding, worüber man so zur Klimawahl sich informieren kann. Also welche EU, welche Parteien sind bei der EU-Wahl irgendwie nah an den Klimaschutzzielen. Und jetzt gibt es auch noch den Science-O-Mat, den würde ich auch ganz gerne mal verlinken. Denn jetzt ist ja, also heute ist ja der 14. Mai, am 9. Juni ist Europawahl. Und wer es nicht an diesem Wahltag schafft oder vielleicht dann was Besseres zu tun hat, der muss natürlich, oder die, muss natürlich darauf achten, dass die eigene Stimme gezählt wird. Denn auch wenn man von vielen Parteien enttäuscht ist, was mir auch so geht, und vieles, was die EU macht, nicht okay findet, dieses Protestwählen, indem man nicht wählt, das funktioniert nicht. Denn der Effekt ist, dass andere für einen wählen. Und das sind leider sehr häufig Menschen, die rechte Parteien wählen. Und das ist in allererster Linie nichts, was man selber möchte. Und vor allem ist das auch was, was die EU schwächt. Und es gibt sehr, sehr viele Herausforderungen jetzt zu stemmen. Und das geht einfach nur, wenn es ein starkes Europa gibt, wenn man irgendwie zusammenhält und da die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Deswegen gebt eure Stimme ab, für welche Partei ihr euch auch immer entscheidet. Probiert vielleicht wirklich mal diesen Science-O-Mat aus. Und was ich sehr stark empfehle, ist die Briefwahl. Hier am grauen Umweltpapier erkennt man es immer. Das sind entweder Strafzettel, die da von der Stadt kommen, oder aber auch der Stimmzettel. Und ich mache es jetzt mal so. Also Schritt 1 ist ja auf jeden Fall, die Briefwahl zu beantragen Und dann ist es aber eben besonders wichtig, das auch abzuschicken. Das kann man relativ lange noch, aber man sollte zusehen, dass es so eine Woche vor der Wahl, dass die Unterlagen da sind.
Ja.
Und du kannst es immer machen. Du machst es wahrscheinlich auch immer.
Absolut.
Briefwahl, oder?
Ich mache immer Briefwahl. Also bei allen Wahlen. Also ich seit, ich glaube, bis ich so 25 war, habe ich persönlich gewählt. Also bin persönlich hin sozusagen, weil ich auch das Prozedere irgendwie interessant fand und irgendwann aus praktikablen Gründen Briefwahl. Und ich habe mal einmal nicht gewählt. Und da war ich noch ganz jung, 20 oder so, 22, weil ich es echt verdödelt habe einfach. Ich habe es verdödelt, wie man so mit 20 leider manchmal ist. Also ich oder wie ich mit 20 so war. Und dann habe ich so ein schlechtes, schlimmes, ganz, ganz schlechtes, schlimmes, wahnsinnig gruseliges Gewissen bekommen, weil als Kind des Ruhrpotts hast du ja mit sehr vielen Menschen zu tun und ich bin mit sehr vielen verschiedenen Menschen aufgewachsen, die unterschiedlich aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen. Und einen Tag, nachdem ich das schlechte Gewissen hatte, hatte ich Training und da saß jemand mit mir in der Kabine, den ich namentlich nicht nennen möchte, der ganz bedröppelt war und der mir zum einen erklärte, wie schlimm er es findet, dass seine Eltern, obwohl sie schon über 30 Jahre da sind, immer noch nicht politisch mitwirken dürfen und nicht an einer Wahl teilnehmen würden in einem Land, das sie sehr stark mitgestaltet haben mit ihrer Arbeit. Das hat ihn unheimlich traurig gemacht und hat dann parallel erzählt, dass das Land, aus dem seine Eltern stammen, ja nie eine richtige Demokratie erlebt hat. Und das war so schlimm für mich, dass ich habe mich so geschämt, dass ich im Prinzip so ein, ja, sowas Tolles wie Demokratie nicht genutzt habe. Das hat für mich so ein Schlüsselerlebnis war. Und ich bitte wirklich Menschen zur Wahl zu gehen. Und ich finde das wirklich Schlimmes nicht zu tun, weil es eben auch so ein, sowas von Wegwerfgesellschaft hat. Andere Länder träumen davon, nicht in Diktatur zu leben oder nicht mitgestalten. Und nur weil man sagt, ja, ich bin jetzt von der SPD und der CDU und wem auch immer enttäuscht, gehe ich gar nicht mehr hin oder wähle aus Protest irgendwelche rechten Spinner. Das geht einfach nicht. Und das ist auch nicht fair. Und der Aufwand ist doch sehr überschaubar. Und ich möchte auch gerne, dass die Leute, die nicht zur Wahl gehen, einfach ihre Schnauze halten über Politik. Weil es ist ja dieses, sich aufregen, die da oben, der ist doof, was haben wir denn da überhaupt für einen Kanzler, wer sitzt da überhaupt für uns in Europa, sind aber selber nicht wählen gegangen, das finde ich richtig scheiße. Und das finde ich auch richtig doof. Und deshalb, ich finde das so schön, dass meine Kinder das so wollen, also auch so Bock darauf haben und sagen, nee, auf jeden Fall. Also, weißt du, so Leni sagt, ey, ich bin 16, ich kann wählen, yeah.
Ja, ja.
Irgendwie super und so, ne? Also, finde ich wirklich wichtig, dass man hingeht. Das ist
eine
Form von Anstand irgendwie.
Ich habe neulich eine Zuschrift gesehen, das war so von einem Hörer, der meinte, du würdest ja öfter mal sagen, dass du gerne mal so 2 Tage Diktator wärst und
12
das
Jahre.
Ist doch irgendwie...
12 Jahre.
Ach ja, 12 Jahre. Aber dass es doch irgendwie schwierig wäre, jetzt gerade in diesen demokratiefeindlichen Zeiten und so weiter. Und ich habe das aber jetzt nicht weiter gewürdigt, weil ich weiß ja, wie du es meinst. Und ich glaube auch immer, dass das bei der Hörerschaft auch genau richtig ankommt, wenn du sowas sagst. Aber es ist natürlich so, klar sind diese Prozesse, wo man sich so einigen muss, wo man so auf Kompromisse setzt und so weiter, furchtbar zäh. Und man kann nicht jede Entscheidung nachvollziehen. Und über vieles ärgert man sich auch massiv. Keine Frage. Aber es ist das beste System, was wir haben. Und
natürlich.
Es wird nur besser dadurch, dass sich daran möglichst viele Leute beteiligen mit ihrer
natürlich.
Stimme.
Natürlich. Und es ist doch völlig klar. Und das ist doch völlig klar, dass ich Demokrat bin aus tiefster Seele. Ist doch wohl klar. Aber ich würde es machen, falls mich einer fragt. Nein. Und das von mir aus kannst du auch ein anderer machen. Aber es sollte einer sein, der meine Entscheidungen vertritt.
Ja,
nein.
Ja.
Nein, nein. Es ist nein. Was ich eben auch damit meine, ich merke das ja im kleinen Rahmen in der Firma oder sowas Banales, die neue Küche ist jetzt da, werde ich in einer der nächsten Folgen lange drüber reden. Das müsst ihr alle aushalten, weil ich so
ich freue mich drauf.
So dankbar bin, Aber jetzt gab es halt gestern hier die große Einräumaktion.
Sag mal, die ist jetzt schon fertig?
Mhm. Steht schon.
Wow.
Und die, ich hab da einen Film drüber gemacht tatsächlich, weil ich mich so drüber gefreut habe. Werde ich auch irgendwann posten. Aber jetzt musst du dir vorstellen, dass wir selbst mit 3 Menschen nicht in der Lage waren, uns zu einigen, in welche Scheißschublade kommt das Mehl und wo kommt die Rührschüssel rein. Und da ist es eben dann auch wichtig, dass einer mal sagt, ich entscheide das jetzt einfach, fertig. Und also ich sag mal, so eine Art demokratische Diktatur würde ich mir nein, also ist natürlich Blödsinn. Ich habe tatsächlich nur den banalen Tipp, Freitag 22 Uhr die NDR Talkshow einzuschalten, und habe aber dafür mehrere Liederwünsche. Und die kann ich auch alle erklären. Heute muss ich mal 3 Lieder auf die Liste packen.
Okay.
Okay, ich jetzt gerade natürlich passt es so gut, würde ich gerne von Rio Reiser König von Deutschland noch mal reinpacken.
Ja.
Weil da ist es ja eigentlich auch schön beschrieben. Dann möchte ich gerne 2 Varianten des Liedes Nothing Compares to You reinpacken. Einmal natürlich von Sinéad O'Connor. Und ich habe heute Morgen noch mal so ein bisschen über ihr Leben gelesen. Ist ja auch wirklich hart so, ne? Mhm. Also hat ja selber gesagt, dass sie eine bipolare Störung hat. Glaube ich, ein sehr zerrissener Mensch in allen Lebenslagen. Dann ihren 17-jährigen Sohn beerdigen müssen. Was ja eine echte Katastrophe ist, das eigene Kind beerdigen zu müssen. Dann, ja, ist sie ja eines natürlichen Todes gestorben, so sagen zumindest die Gerichtsmediziner. Aber man weiß es nicht so ganz. Sie ist mit 56 gestorben letztes Jahr. Und ich finde dieses Lied einfach total schön. Ich finde es einfach schön. Mir ist aber gestern eine Variante von Pink davon in die bei Instagram reingespült worden. Und das ist wirklich auch sehr schön. Und die möchte ich gerne beide nehmen. Und dann, was ich aber eigentlich heute als Wunsch hatte, ist von der jungen Künstlerin Ella Stern. Und ich bin wirklich, ich möchte sie adoptieren, ich möchte ihr Management machen, ich möchte ihren Merchandising verkaufen, sie auf Tour begleiten, ihre Gitarre stimmen, all das. Muss man wirklich mal reingucken, macht tolle Musik bei Instagram Ella Stern. Und sie hat jetzt ein eigenes Lied auf den Markt gebracht. Das heißt Eure Hände. Mhm. Und es ist, ich gebe zu, textlich sehr traurig. Man kann es aber trotzdem gut hören. Ich mag die Stimme sehr gern und bin wirklich so richtiger Fan. Die beömmelt sich immer ein bisschen, weil ich alles von ihr reposte. Und inzwischen, glaube ich, kriegt die auch ein bisschen Angst vor mir. Und hat, glaube ich, ein bisschen Angst, dass ich eines Tages vor ihrer Tür stehe. Das wird aber nicht passieren, logischerweise. Ich finde es einfach nur schön, wenn ich mag das einfach, junge Leute zu unterstützen und zu supporten. Und erst recht, wenn man die wirklich selber richtig gut findet. Ella Stern, Eure Hände. Das Lied ist wirklich hörenswert. Das wäre zum Beispiel für mich ein Lied, wo ich denke, warum treten wir nicht mit so einem Lied und mit so einer Frau mal beim ESC an? Das ist einfach toll.
Okay. Mhm.
Jo.
Gut, ich habe noch jetzt einen Tipp, weil ich jetzt noch, weil du über dieses Thema bipolare Störung jetzt dazu gekommen bist, denn das wollte ich dir neulich schon mal empfehlen. Am Donnerstag läuft das bei Dreisat in der Reihe Wissen hoch 2. Anders im Kopf, Neurodiversität als Stärke, ist jetzt aber auch schon verfügbar im Internet. Und es geht darum, dass psychische Leiden wie Autismus, Schizophrenie oder eben eine bipolare Störung eben häufig auch nützlich gewesen sind und dass es insbesondere aus der Forschung, also aus der Evolutionsgeschichte, Ansätze gibt, dass man sagt, dass Neurodiversität so ein Erfolgsmodell war, weil man hat eben Leute, die möglicherweise die schärferen Antennen für bestimmte Bedrohungslagen haben oder Menschen, die sehr viel kreativer denken als andere und dadurch auf ganz andere Lösungsansätze kommen. Und das fand ich nochmal sehr spannend und ich finde, es knüpft sehr gut auch an eure Reportage zum Thema Autismus und beleuchtet die ganze Geschichte nochmal eben aus dieser Evolutions- wissenschaftlichen Perspektive.
Finde ich total spannend, weil eigentlich ist es ja so ein bisschen fast schon logisch, sich eigentlich das so zunutze zu machen. Aber klar, das wissenschaftlich nochmal zu beleuchten, ist ja auch nochmal was anderes. Finde ich cool.
Ja. Und ein Lied, das wird dich wahrscheinlich doch, ist wieder eine Prüfung für dich, würde ich fast sagen.
Tokotronic.
Nee, heute nicht. Von Marina Herlop. Ich weiß nicht, ob sie so ausgesprochen wird. Ich habe mich noch nicht so genau mit ihrer Künstlerin-Biografie beschäftigt und noch weniger weiß ich, wie dieses Lied entstanden ist, was ich am Wochenende das erste Mal gehört habe. Ich weiß, wie es entstanden ist. Ich weiß noch nicht, wie es ausgesprochen wird. Es wird geschrieben Abans, Abans in zwei Wörtern. Und ich bin auch nicht ganz sicher. Ich habe es jetzt nur ein, zwei Mal gehört. Abans, ich glaube, es ist auch... Ja, genau. Also hörst dir gleich mal an. Ich finde den Entstehungsprozess sehr witzig. Sie hat eigentlich an einem anderen Song gearbeitet und war dann spät nachts irgendwie kreativ und hat dann einen Übergang in einem Song gesucht, den sie dann komponiert hat. Und daraus ist dann aber dieser eigene Song entstanden. Und zwar, weil sie wohl irgendeine Einstellung falsch gewählt hat. Jedenfalls, sie hat ihren Desktop wohl nicht richtig aufgeräumt oder den Computer nicht richtig runtergefahren. Am nächsten Tag hat sie ihn wieder aufgemacht und hat festgestellt, dass, glaube ich, die Klavierspur viel zu schnell abgespielt wird. Und daraus ist dieser Song entstanden. Und das ist ja oft so, dass große Entdeckungen und große Würfe eigentlich aus so einer gewissen Nachlässigkeit entstanden sind. Bestes Beispiel, der Brite Alexander Fleming, der ja an so verschiedenen Bakterienkulturen gearbeitet hatte, in verschiedenen Petrischalen, dann in Urlaub gefahren ist, vorher seinen Schreibtisch nicht aufgeräumt hat. Als er wiedergekommen ist, war alles überwuchert von Pilzkulturen. Und anstatt das jetzt aber alles wegzuschmeißen, hat er sich das genauer angeguckt und hat festgestellt, dass in einer Petrischale dieser Pilz das Bakterium verdrängt hat. Und daraus ist dann letztlich Penicillin geworden, was ich weiß nicht, wie viele Menschenleben schon gerettet hat und bis heute rettet.
Ja.
Also einfach so aus Schludrigkeit eine geniale Entwicklung.
Ich glaube, dass die komplette Karriere von H.P. Baxter darauf aufgebaut war. Einfach immer so leicht betütert die Speed-Taste nach oben geschüttelt. Aber wenn ein Lied heißt Abans, Abans, dann hat das ja was von Hurz oder Wada Hade Dude da, ne? Also wenn man schon nicht und nicht weiß, was bedeutet es.
Ja, hör dir das mal an. Die ist jetzt demnächst auch in Köln in der Philharmonie und ich glaube, ich muss da wohl hin.
Singt sie Deutsch?
Nee.
Marie,
ich kann dir das nur empfehlen.
Abans, Abans.
Vielleicht auch so. Jedenfalls das Musikvideo dazu, das sind entweder Lamas oder Alpakas. Das kann ich jetzt hier gerade nicht so genau sehen.
Aber da du nicht weißt, was sie singen, vielleicht singt sie über Lasst uns die Alpakas schächten. Wenn du doch nicht weißt, was es ist, Abans.
Ja, das stimmt. Das sollte ich vorher noch mal genauer abklopfen.
Aber ich
glaube, es hat was mit Schnecken zu tun.
Singt sie auf Englisch? In welcher Sprache singt sie denn?
Ja, ich glaube, das ist schwierig. Ich weiß es nicht.
Was? Du kannst nicht mal die Sprache identifizieren? Ach du Scheiße!
Ich habe nur noch eine Erinnerung an die Musik, aber ich habe nicht mehr so eine Erinnerung an den Text. Aber ist das nicht? Ist das nicht lateinisch für irgendwas? Oft ist das ja so. Warte, ich google das nochmal.
Ich bin auch gerade schon dabei. Aber das ist aber wirklich ein wahnsinnig schöner Mensch, ne? Alter Schwede. So, Songtext. Da haben wir doch schon. Akzeptieren und weiter. Abans, Abans. Kein Songtext vorhanden.
Siehst du?
In der Songtextüberseite. Kein Songtext vorhanden.
Ja, ich glaube, das ist so eine. Ich glaube, das ist auch so eine. Ich meine, dass sie in so einer Fantasiesprache gesungen hat. Ja, ja. Das höre ich sowieso ganz gerne mal.
Aus Versehen das Lied komponiert, sondern Außerirdische sind in sie gefahren und haben eine Fantasiesprache aus ihr raus. Herrlich. Ja, sie sollen sich bewerben. Sie hat eine echte Chance, in Deutschland Kanzlerin zu werden.
Da fällt mir wieder meine Oma ein, die gesagt hat: Dummheit lacht. In solchen Momenten hörst du dir einfach mal an. Lass es auf dich wirken.
Herrlich. Abans, Abans, Ranunkel. Hurz. Ja. Die heißt übrigens Marina.
Was habe ich gesagt?
Ich hatte verstanden Maria, aber mein Fehler. Marina Urlaub, Abans, Abans. Es gibt keinen Text im Internet, das gibt es noch nicht.
Ja, nee, ich glaube, das ist so ein
zugewollt.
Ja, also es gibt ja Musikerinnen, die so singen, da kenne ich auch ein paar mehr von, die so eine sowas nicht so einfach so ein so das ist eben kein Text, da sind zwar Vocals dabei, aber
Findest du die nicht auch wahnsinnig schön?
Ja, ich finde die auch schön. Das sehe ich jetzt aber zum ersten Mal.
Ja, ich auch. Ganz schön.
Ah, katalanische Experimentalmusikerin. Guck mal. Mein Gott, 1992 geboren. Was die schon alles
schon
erreicht
alt,
hat,
ne?
In ihrem Leben.
Auch schon alt. Ist der Lack auch schon ab, ne? So, jetzt, jetzt gibt's Zuschriften.
Für Frauenjahre muss man ja immer mal Acht nehmen.
Das ist richtig. Das ist übrigens auch, ne? Da muss ich wirklich, wenn ich diese Scheiße immer höre, wenn gerade so alte Böcke in meinem Alter dann ja aus tiefster Seele behaupten, Frauen altern, aber die Männer reifen wie ein guter Wein und du denkst, alles klar, der hat seit 30 Jahren den Spiegel zu Hause abgehängt. Was ist mit ihm? Also ich kann dir wirklich sagen, wenn ich alte Bilder von mir gucke und jetzt in die Spiegel gucke, da würde ich nicht sagen, dass ich sehr gut gereift bin. Obwohl ich wirklich sagen muss, das zeigt aber wahrscheinlich, dass ich früher schon so oll aussah. Diana, ne, die bei mir Maskenbildnerin ist und wirklich ein super Mensch, die, wir haben vor kurzem zufällig beim Dreh so 20 Jahre alte Bilder gesehen und ja. Ich sah da schon echt so aus wie jetzt. Also ich war da auch schon sehr abgelebt, würde ich jetzt sagen. Oder ich habe mich sehr jung gehalten, könnte man auch sagen.
Ja, leg das doch vielleicht am besten so aus, wie es für dich am besten passt.
Ja, habe ich ja natürlich auch getan. So, ich höre mir jetzt also die Geräusche an, die Marina Erlob produziert.
Ist übrigens klassisch ausgebildete Pianistin auch. Weil das ist ja immer ein Argument für dich, wenn die Leute was können. Ja, was?
Auf Mallorca wird ja Mallorquino und auch Katalan gesprochen. Vielleicht lebt sie auf Mallorca. Da höre ich mir da ein Konzert an. Ein Geräuschekonzert.
Ja, aber setz dich vielleicht nah an die Tür.
Weil ich dann schnell raus kann oder weil ich
ja,
rausfliege?
Weil du dann schnell raus kannst.
Nee, pass auf, das zum Beispiel, ne, würde ich, egal, ich würde es einfach durchziehen. Also ein Konzert, Konzert Köln Arena Größe, da kann ich schon mal gehen, sozusagen. Ne? Mhm. Aber in einer Veranstaltung, wo jetzt 200 Leute sitzen, das finde ich so respektlos, das würde ich durchhalten. Das würde ich nie würde ich da aufstellen gehen. Und da kann ich dir wirklich sagen, weil ich ja eine Zeit lang oft auf Kleinkunstbühnen war, weil wir Nachwuchskomedians gescoutet haben. Und da kann ich dir sagen, da können schon mal so bei so Open-Mic-Veranstaltungen von Nachwuchskomedians, die nicht Nachwuchskomedians sind, sondern 43 sind und seit 13 Jahren auf solchen Bühnen auftreten und immer noch keinen einzigen Gag haben, da können 2 Stunden wirklich lang sein. Aber auch da finde ich gebührt es der Respekt, dass man da nicht geht. Das finde ich echt gemein. Also da kann ich mich auch selber gut reinversetzen, wie das ist, wenn Leute bei mir in der ersten Reihe sitzen und Popcorn fressen. Da könnte ich könnte mit dem Hochdruckreiniger in die erste Reihe schießen, wenn das passiert. Würde ich auch nie machen. Also wenn ich weiß, ich möchte essen während der Veranstaltung, sitze ich definitiv so weit weg, dass der Künstler es nicht wahrnehmen kann.
Ach Mensch, gut, dass du das sagst, weil ich musste nämlich noch was für unseren Live-Podcast in Arnsberg bestellen. Eine Requisite.
Hochdruckreiniger.
Nee, aber das geht, Also ich will jetzt auch nicht zu viel erzählen. Aber was wir schon mal erzählen können, ist, dass wir werden verschiedene Sachen machen. Es wird ein hoffentlich lustiger, aber mit Sicherheit interaktiver Abend mit dem Publikum, auf das ich mich schon sehr freue. Und wir werden aber auch Conny und Ellen zu Gast haben. Und wir werden auch über Dinge sprechen, die vielleicht auch mit dem eigenen Hund in der Vergangenheit nicht ganz gut gelaufen sind. Darauf freue ich mich zum Beispiel sehr.
Das heißt, die Conny wird petzen über mich?
Nee, es geht eigentlich eher darum, Also es geht, nee, es geht, also ich fände es einfach sehr schön, wenn man auch mal erzählt von den eigenen Fails. Das ist, ich habe da schon ein paar Sachen gehört, die ich sehr lustig fand und die einen auch so ein bisschen mit dem eigenen Dilettantentum versöhnen.
Ja, und das ist ja auch ein wichtiges Thema. Also ich habe in allen meinen Live-Programmen immer auch eine Geschichte gehabt, wo klar war, das hat jetzt mit dem eigenen Hund mal genau gar nicht funktioniert. Und das ist für die Menschen auch sehr befreiend. Es kann ja nicht ernsthaft ein Trainer seriös sein, wenn er behauptet, er hat noch nie irgendwie auch einen Fehler gemacht oder auch, dass sein Hund mal die größte Scheiße der Welt gebaut hat. Also kann ich gerade bei Mina kann ich ganze Abendprogramme füllen, was da so alles aus dem Ruder gelaufen ist. Okay, ja. Ich freue mich sehr darauf. Tickets für die Podcast-Tour gibt es wie immer bei uns im Online-Shop. Dann gehe ich jetzt weiter Küche einräumen.
Ja, schick mal ein Foto, das interessiert mich wirklich sehr.
Ich weiß nicht, ob das so dein Geschmack ist. Es ist ja so ein bisschen, also die Arbeitsplatte ist aus Stahl, so in einem durchgewalzten Stahl. Da gibt's
wie
also
beim Professor Gruber oder was?
Ja, die Tochter, als ich ihr davon erzählte, äußerte sofort, willst du hier eine Gefängnisküche bauen? aber es ist so ein bisschen, weil der Hof ist ja hier so ein bisschen rustikal und wir haben ja diese alten Terrakotta-Böden. Und da ist die Küche jetzt so ein bisschen
Gegenpol. Ah ja.
Industrial angehaucht sozusagen.
Ach, verstehe. Ja, das interessiert mich sehr.
Ja. Vielleicht bin ich so gnädig und schick dir was. Ja. Kannst du nur, weil ich gerade in so einer Euphorie bin, einfach gar nicht antworten, wenn es nicht gefällt. Also nicht so dieses Ha-ha-ha oder irgendwas Gemeines. Ich wäre da sehr sensibel bei dem Thema.
Ja, mal gucken. Ich werde mich jetzt mal.
Ich schick dir nichts. Nein, ich schick dir einfach nichts. Ich schick's dir nicht.
Ich werde jetzt mich mal um Eimer kümmern, dass das hier noch ein schöner Hundegeburtstag wird. Und
Happy Birthday to you.
Genau das.
Happy Birthday, liebe Alma. Kannst du eher ein Lied vorsingen und das bitte posten?
Nein.
Im räudigen Katzenpulli?
Leider nein.
Okay. Okay, dann legt euch wieder hin.
Legt euch wieder hin.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.